Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen heute auf Gottes Wort hören aus Psalm 51. Wir haben ihn schon gesungen, lassen uns ihn jetzt noch lesen. Und was wir da lesen, das ist nicht irgendein Text. Nein, das ist Gottes lebendiges Wort. Und deshalb wollen wir darauf hören. Psalm 51. Dem Vorsänger ein Psalm Davids, als der Prophet Nathan zu ihm kam, weil er zu Bathseba eingegangen war. O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte, tilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Übertretungen und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten. So lass mich im Verborgenen Weisheit erkennen. Entsündige mich mit Hyssop, so werde ich rein, wasche mich, so werde ich weißer als Schnee. Lass mich Freude und Wonne hören, damit die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetaten. Erschaffe mir, o Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Innern. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. Ich will die Abtrünnigen deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Errette mich von Blutschuld, o Gott, du Gott meines Heils, so wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubelnd rühmen. Herr, tue meine Lippen auf, damit mein Mund dein Lob verkündige. Denn an Schlachtopfern hast du kein Wohlgefallen, sonst wollte ich sie dir geben, Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, wirst du, o Gott, nicht verachten. Tue wohl an Zion nach deiner Gnade, baue die Mauern Jerusalems. Dann wirst du Gefallen haben an Opfern der Gerechtigkeit, an Brandopfern und Ganzopfern. Dann wird man Stiere darbringen auf deinem Altar. In der Schriftlesung, da haben wir gelesen, wie David mit seiner Sünde von Nathan, dem Propheten, konfrontiert wurde. David nimmt das Schaf von seinem Nachbarn, der nichts hat, also die Frau von seinem Soldaten Uriah, der stiehlt sie, Ehebruch. Er tötet diesen Uriah danach sogar, Mord. Und dann wird er damit konfrontiert und ruft aus, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und hier setzt dieser Psalm ein. Dieser Psalm ist jetzt eine Rückschau. Wahrscheinlich hat David ihn nicht genau in dem Moment gedichtet. Aber es ist eine Rückschau auf diesen Moment. Mit der Sünde konfrontiert reagiert David. Wenn wir dieses Gebet von David lesen, dann ist vielleicht eines der ersten Dinge, die wir denken, boah, ist dieser David schlimm. Gott erzählt mit diesem Mann echt eine besondere Geschichte. Dass ein so böser Mensch, wie er Vergebung erfahren durfte. Und ja, es ist wirklich erstaunlich, wie groß Gottes Gnade an David war. Wie kann solch ein Mensch Vergebung erfahren? Weil Gott gnädig ist. Aber wir verpassen, was Gottes Wort uns hier sagen will, wenn wir dabei stehen bleiben, einfach nur David zu beobachten. Wenn wir das einfach nur auf andere oder auf David beziehen, die eben viel schlimmer als wir scheinen und deshalb Vergebung von Gott brauchen, dann fehlt etwas. Wir denken jetzt vielleicht, das betrifft eben einen Mann, der verheiratet ist, mit einer tollen Frau, Kinder hat und sich, wenn ihm sich die Gelegenheit bietet, Pornos anschaut. Der ist so verdorben wie dieser David. Der braucht wirklich Vergebung. Der muss mal diesen Psalm beten. Aber ich bin ja ganz okay. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Ja, wenn du eine Frau bist, dann vielleicht sowieso nicht. Du als Hausmama, du musst dich da ja nicht sorgen. Dieser Psalm gilt nicht dir. Und ja, es stimmt. Es gibt unterschiedlich schlimme Sünden. Der Ehebruch und der Mord von David, das war furchtbar. Wie kann ein Mann das kalt lassen, dass er erst damit konfrontiert werden muss? Aber als du heute Morgen aufgewacht bist, da hattest du vielleicht keine Lust, in den Gottesdienst zu gehen. Ich könnte doch im Bett liegen bleiben, nach der zu kurzen Nacht, oder? Und nicht vor dem lebendigen Gott erscheinen? Schon der Gedanke ist doch eigentlich furchtbar. Ich bin mir selbst wichtiger als die Gemeinschaft mit Gott. Oder vielleicht gab es heute eine kleine Sache, die die Kinder oder der Ehepartner oder sonst jemand gemacht haben. Ja, wir wollen unbedingt los, damit wir pünktlich kommen, und irgendjemand braucht mal wieder zu lange. Und du, na, du rastest vielleicht nicht aus, aber du trägst jetzt eine Bitterkeit in deinem Herzen, die du noch immer nicht abgelegt hast. Dein Herz, das ist ein bisschen jetzt verkrustet, weil du immer noch denkst, ja, wie kann das sein, dass jemand mich warten lässt? Und außerdem, was sollen die anderen sagen, wenn wir hier zu spät reingehen? Na, du bist vielleicht kein Ehebrecher und Mörder. Ich weiß es nicht. Aber du bist ein Sünder vor dem lebendigen Gott. Und dieser lebendige Gott, der kann und der wird keine Sünde bei sich zulassen. Das alles, das könnte uns jetzt verzweifeln lassen. Ja, wenn du ganz ehrlich bist, du bist vielleicht kein Ehebrecher und Mörder. Aber du bist nicht wirklich besser als dieser David. Dein Herz, das ist voll von Bosheit, die andere Menschen vielleicht nicht sehen, die aber Gott ganz genau sieht. Und das ist schlimm. Davon will ich gar nichts wegnehmen. Und dagegen können wir auch gar nichts tun. Aber Gott kann etwas tun. Und deshalb lautet das Thema dieser Predigt, warum nur Gott mit deiner Sünde umgehen kann. Und da wollen wir uns drei Dinge anschauen an Gott. Ja, warum nur Gott mit deiner Sünde umgehen kann, wegen Gottes Charakter, wegen Gottes Geist und wegen Gottes Opfer. Und diese drei Dinge, die sollten eine Reaktion in uns hervorbringen. Und deswegen lautet dies vollständige, nur Gott kann mit deiner Sünde umgehen, wegen Gottes Charakter, also komm und bekenne. Wegen Gottes Geist, also erfahre Vergebung. Und zuletzt wegen Gottes Opfer, also lebe opferbereit. Vielleicht gibt es Sünde, die du mit dir herumträgst. Sei es Sünde, von der du weißt, dass es falsch ist, oder Sünde, wo du das zwar eigentlich weißt, aber die du verdrängst oder wegdrückst, so wie David seinen Ehebruch und den Mord. Was hindert uns dann davor, vor Gott zu kommen? Denken wir, dass er uns verurteilen wird, dass wir bestraft werden, wenn wir kommen und unsere Sünde bekennen? Na, was ist da dein Bild von Gott? Ist er für dich ein böser Vater, der schon mit einem Stock bereitsteht und nur darauf wartet, dass du jetzt sagst, ah, das habe ich falsch gemacht, damit er dich jetzt endlich bestrafen kann? Wenn du das denkst, dann zeigt dir Gottes Wort heute, dass du ein vollkommen falsches Verständnis von diesem Gott hast. Ja, er ist ein Vater, aber einer, dem du vertrauen kannst, dessen Charakter es dir erst ermöglicht, vor ihn zu kommen und deine Sünde zu bekennen. Und deshalb tu es. Um Vergebung zu erfahren, musst du bekennen. Und deswegen wollen wir uns anschauen, warum nur Gott mit deiner Sünde umgehen kann. Erstens, wegen Gottes Charakter. Also komm und bekenne. Wenn David diesen Psalm beginnt, dann fängt er nicht mit seiner Sünde an. Auch wenn die in den ersten Versen einen hohen Stellenwert hat. Nein, David fängt an in Vers 3, O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte. Tilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit. Sei mir gnädig nach deiner Güte. Das Wort, das hier steht, das heißt Bundestreue. Das ist das Wort, was bei Jochen in den Predigten, die gütige Hand Gottes, das ist die Hand Gottes, die treu ist, der einen Bund geschlossen hat und der jetzt treu ist. Deine Bundestreue, du hast versprochen zu vergeben. Deine Bundestreue bleibt, auch wenn meine Sünde unglaublich groß ist. Und sie ist groß. Aber die Grundlage ist die Güte und Barmherzigkeit Gottes, mit der David kommt. Und David erkennt dann seine Sünde. Und er sagt wirklich krasse Dinge darüber. Die Sünde ist nämlich unglaublich groß, sodass er am Boden zerstört scheint. David hat vollkommen versagt. Das zeigt sich auch daran, dass David hier drei verschiedene Begriffe für seine Sünde benutzt. Er sagt, es ist Sünde, es ist Schuld und es ist Übertretung. Das ist allumfassend, das ist nur nicht ein kleines Ding. Versucht es nicht klein zu machen. Dazu kommt auch noch das Ziel seiner Sünde. Das Ziel seiner Sünde, sagt David, ist der lebendige Gott. Ultimativ ist die Sünde von David und auch jede Sünde, die wir begehen, eine Sünde gegen Gott. Vers 6, an dir allein habe ich gesündigt. Das hat er auch in 2. Samuel bekannt. Er sagt da, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Wir würden jetzt vielleicht sagen, dass die Sünde doch gegen Bathseba und Uriah war. Die hat er doch zu sich genommen und den hat er doch getötet. Aber David erkennt etwas, das wir unbedingt wissen müssen. Sünde ist primär gegen Gott. Assis Sproul, ein amerikanischer Theologe, der hat die Sünde immer wieder kosmischen Verrat genannt. Na, der lebendige Gott, der dich gemacht hat, dem du folgen sollst. Und was machst du? Du denkst, du bist größer, du bist wichtiger. Wir sind uns nicht bewusst, was für ein Ausmaß die Sünde gegenüber Gott hat. Das alles, sagt David, ist nicht nur etwas Einmaliges. Im Sinne von so, das war jetzt meine eine schlimme Sünde. Er sagt in Vers 7, dass die Sünde sogar in seiner Natur liegt. Nicht nur unsere Handlungen sind schlecht, sondern unsere ganze Natur ist korrumpiert. Ja, mit der Erbsünde sind wir alle seit Adam belastet. Jeder von uns wird geboren als Sünder. Unsere Sündhaftigkeit ist viel größer, als wir denken. Und dann kommt dazu auch noch ein i-Tüpfelchen, die Krone vom Ganzen. Diese ganzen Verse, die zeigen ja, dass David Gott kennt. Dass er weiß, wer Gott ist. David ist ein Kind Gottes. Seine Geschichte mit Gott, die fängt ja nicht gerade in diesem Moment an. Sondern er ist schon in einer Beziehung mit Gott. Folglich ist auch seine und auch unsere Sünde viel größer, wenn man in dieser Beziehung ist. Denn wie kann jemand, der diesen Gott kennt, sich dann auch noch an ihm versündigen? Ja, das ist wie, wenn dein bester Freund dich hintergeht und sich mit anderen gegen dich verschwört. Das ist viel schlimmer, wie wenn das irgendjemand machen würde, dem du eh nicht vertraust. Aber ich habe es schon vorhin gesagt, das könnte uns zum Verzweifeln bringen. Und es sollte uns auch wirklich betrüben. Aber David fängt nicht damit an. Er fängt mit dem Charakter von Gott an. Er sieht, dass der Gott des Bundes gnädig und barmherzig ist. Und er klammert sich daran, wenn er seine Sünde bekennt. Und er bekennt alles. David ist schonungslos ehrlich in seinem Bekenntnis. Er versucht nicht, sich zu rechtfertigen oder zu entschuldigen, sondern er bringt all seine Sünde vor Gott. Er weiß, wie schlimm seine Sünde ist. Die Sünde, die muss vor Gott. Und das ist etwas, was uns nicht gefällt. Wir wollen oft selbst mit unserer Sünde umgehen, statt sie zu bekennen. Ja, das können wir tun, indem wir sie zum Beispiel verstecken oder kleinreden. Ja, das weiß schon niemand, das wird schon niemand mitbekommen. Vielleicht habt ihr es schon mal mitbekommen, wie ein kleines Kind, ein kleines Mädchen auf die dumme Idee gekommen ist, sich selbst so eine schöne große Strähne von den Haaren abzuschneiden. Na, ich schneide mir heute mal selbst die Haare, das wird schon gut. Ich setze die Schere an und zack. Und dann merkt sie, oh, das war keine gute Idee. Und dann versucht sie, das zu verstecken. Steht sie vielleicht im Bad mit der Bürste und versucht es irgendwie noch wegzubürsten. Aber wenn ihr das schon mal mitbekommen habt, dann wisst ihr ganz genau, das ist vollkommen vergeblich. Jeder sieht das sofort. Und dann auch für ein paar Monate. So erfolgreich sind ungefähr unsere Versuche, unsere Sünde zu verstecken. Ja, Menschen können wir vielleicht damit täuschen. Dieses kleine Mädchen, das kann vielleicht den kleinen Bruder täuschen, der das eh nicht sieht. Aber der lebendige Gott, der war dabei, als du gesündigt hast. Eine andere Tendenz ist unsere Sünde, gegenüber Gott oder anderen klein zu reden. Ja, ich habe da was falsch gemacht. Das war nicht gut. Oder vielleicht erwischst du dich manchmal dabei, dass du was gemacht hast, jemandem sagst und dann dazu noch sagst, aber ich war auch echt müde. Oder ich habe halt gerade Hunger. Wenn ich Hunger habe, dann bin ich halt schlecht gelaunt. Entschuldige deine Sünde nicht. Weder vor anderen noch vor Gott. Aber das ist ja die Sache. Du musst das gar nicht tun. Zum einen kennt Gott deine Sünde sowieso. Und zum anderen ermöglicht es eben der Charakter Gottes dir, dass du als Kind kommen darfst. Davids Sünde, die war schon vor Gottes Augen. Er kennt deine Sünde auch schon. Aber die Vergebung, die kam sofort, nachdem David seine Sünde bekannt hat. Das war unglaublich, oder? Wie wir das gelesen haben. Da steht, David sagt, ich habe gesündigt vor Jahwe. Und Nathan sagt, und so hat Jahwe deine Sünde weggenommen. Der Bundesgott, der steht treu zu seinen Versprechen. Deshalb ist David auch vertrauend. Er darf vertrauen, er kann vertrauen. Er weiß, dass Gott ihn waschen kann. Sonst würde er nicht fragen. Er weiß, dass Gott Erbarmen zeigt. Leute, kommt vor Gott mit eurer Sünde. Ihr müsst sie bekennen. Wir können nicht allein damit umgehen. Ja, deine Sünde ist groß. Ja, du schämst dich. Aber Gott ist größer. Wenn du sündigst, dann komm vor Gott. Erkenne, wie schlimm deine Sünde ist. Und bekenne deine Sünde ganz, schonungslos. Und dabei vertraue auf den Charakter Gottes. Na, er ist der Gott, der vergibt. Er ist der Vater, der liebende Vater, der auf dich wartet, dass du bekennst. Jeden Sonntag bekommen wir das hier zugesprochen. Wenn ihr eure Sünden bekennt, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn du das tust, dann erfährst du Vergebung. Und das passiert, weil der Geist Gottes wirkt. Und diese Vergebung, die wollen wir uns jetzt in den Versen 9 bis 14 anschauen. Denn nur Gott kann mit deiner Sünde umgehen. Und das zweitens wegen Gottes Geist. Also erfahre Vergebung. David, der hat seine Sünde bekannt. Und jetzt bittet er Gott um Vergebung. Er hat schon in Vers 3 und 4 um Gnade und Reinigung gebeten. Aber jetzt lässt er so eine Kanonade von Bitten los. 11-mal bittet David in den Versen 9 bis 14. Er sagt, entsündige mich, wasche mich, verbirg dein Angesicht von meinen Sünden, tilge meine Übertretungen, schaffe mir ein reines Herz, gib mir einen festen Geist, verwirf mich nicht, nimm nicht deinen Heiligen Geist, gib mir wieder Freude und stärke mich. Gott muss handeln. Das ist hier eindeutig, oder? David soll und muss seine Sünde bekennen, aber Gott ist es, der David reinigen kann. Gott ist es, der einen festen Geist und Freude gibt. David zeigt uns hier die absolute Abhängigkeit auf, die wir vom Wirken Gottes haben. Egal wie sehr du es versuchst, du kannst dich nicht selbst reinigen, so wie Gott es macht. Das wollen wir uns später nochmal genauer anschauen. Was wir merken können, ist, dass David radikal ehrlich ist. Seine Sünde ist so groß, dass er rein sein muss, um vor Gott bestehen zu können. Das Böse, das muss weg von seinem Herzen. Gott muss sogar, Vers 11, sein Angesicht vor den Sünden von David verbergen. Na, was für eine krasse Aussage. Stell dir mal vor, du trittst barfuß in eine Nacktschnecke. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal passiert ist. Ich war vor 2 Jahren mal bei Freunden und da bin ich so einen Weg entlang gelaufen, so 200 Meter, um zu deren Haus zu kommen. War barfuß und ich bin in 4 Nacktschnecken reingetreten. Weil es war schon richtig dunkel, habe nichts gesehen. Es war echt schlimm. Diese schleimige Suppe, die sammelt dann so allen möglichen Dreck und Steine an deinen Füßen. Und dann war ich, als ich dann da war, so eine Viertelstunde damit beschäftigt, um mit einer Bürste und Seife dieses Zeug irgendwie wegzubekommen. Aber das haftet so an, das geht so schlecht weg. Das ist wirklich in deinen Poren verankert. Das ist keine schöne Sache. Aber so und noch schlimmer beschreibt David seinen Zustand. Er ist so dreckig, dass Gott ihm helfen muss. Sein Herz, das ist so schlimm verunreinigt, dass er sagt, dass es gereinigt werden muss. Und das ist die Lehre der Bibel immer wieder. Vor Gott, da ist unsere Sünde, unsere Bosheit so groß, dass wir ein Herz brauchen, das auf ihn ausgerichtet wird. unser Herz aus Stein, dass wir uns durch ein Herz aus Fleisch, ein lebendiges Herz ausgetauscht werden. Und hierbei ist extrem wichtig, dass das Herz, von dem David spricht, etwas ganz anderes ist als das, was wir uns heutzutage darunter vorstellen. Ja, für uns ist das Herz oft einfach der Sitz der Gefühle. Und wir könnten jetzt denken, wenn wir lesen, erschaffe mir ein reines Herz, dass David meint, er gibt mir gute, reine Gefühle. Das ist jetzt nicht ganz falsch, weil David spricht ja auch darüber, dass er will, dass seine Freude wiederkommt. Aber wenn er das Herz erwähnt, dann steht das nicht im Vordergrund. Das Herz, das ist viel eher dein ganzes Sein, das Zentrum von deinem Inneren. Was ich denke und was ich tue und was ich sage, das kommt alles aus meinem Herzen heraus. Im biblischen Sinn ist das Herz was viel Größeres. Also auch deine Emotionen, aber viel mehr. Was David also sagt ist, mach mich, mach mein ganzes Ich, mach mich rein. Und dann spricht er dreimal über den Geist. David bittet Gott um einen festen Geist. Er bittet, dass der Heilige Geist in ihm bleibt. Und er bittet um einen willigen Geist. Gott muss in uns die Vergebung wirken, die wir brauchen. Und das tut er durch seinen Geist. Deshalb bittet David Gott, dass Gott den Geist nicht von ihm nimmt. Manchmal können wir uns als Christen so sehr versündigen, dass wir denken, Gott würde sich von uns abwenden. Und das hätten wir dann wahrscheinlich auch verdient. Na, hier gibt es eine feine Balance, die wir halten müssen. Manch einer müsste hören, denk an Saul, den hier David vielleicht im Blick hat. Denk an Saul, der seinen Geist wirklich verloren hat. Der offenbar nie ein Kind Gottes war. Wenn du so sündigst, was sagt das über dich aus? Aber vielleicht musst du gerade auch an den Charakter Gottes erinnert werden, der sich durch seine Bundestreue in unserer Untreue auszeichnet. Irgendwie ist David gerechtfertigt, wenn er von seiner Sünde so erschrickt, dass er Angst davor hat, dass Gott ihn verwirft. Aber vergesst bitte nicht, dass er das macht vor dem Hintergrund von Gottes großer Güte und Barmherzigkeit. In Vers 14, da bittet er, dass ihm die Freude des Heils wiederkehren soll. Na, er weiß um seinen Status als Kind Gottes. Auch wenn der Jubel und die Freude manchmal zum Stocken kommen, dürfen wir beten und können wir beten, dass Gott sie uns wieder schenkt. Nur der Geist kann diese Vergebung in dir wirken. Aber wir versuchen das oft anders. Wir versuchen uns oft diese Freude selber wiederzuholen. Vielleicht kennst du das. Du sündigst und dann gehst du sofort an dein Handy, schaust dir irgendwas an, um dich abzulenken. Einfach den Kopf, die Gedanken ausschalten. Du streitest dich mit deinem Ehepartner und dann gehst du an den Fernseher und schaust dir was an. Irgendwas Lustiges. Wir versuchen, mit Sünde umzugehen, indem wir uns betäuben oder ablenken. Es ist egal, ob du dafür Alkohol trinkst oder Kurzvideos schaust. Es ist ganz egal, was du machst. Das ist tödlich, denn es löst dein Problem nicht. Wir brauchen Gottes Geist, um vor Gott kommen zu können. Und so um Vergebung zu flehen, wie David das hier macht. Weil wir so eine feste Gewissheit haben. Komm und erfahre Vergebung. Nur Gott kann mit deiner Sünde umgehen. Nur Gott kann dir schlussendlich vergeben. Wenn du also vor ihn kommst und deine Sünde bekennst, dann steh nicht wieder auf und lauf weg, sondern bleibe und erfahre Vergebung, die er durch seinen Heiligen Geist wirkt. Wenn du gerade in Sünde verstrickt bist und dabei ist es nicht entscheidend, ob es hier eine sexuelle Sünde ist oder eine andere, dann nimm dir diesen Psalm und knie dich zu Hause hin und bete ihn. Nimm die Worte, die David im Heiligen Geist gesprochen hat. Ja, das ist hier Gottes Wort. Aber füge vielleicht deine hinzu. Bete sie im Vertrauen darauf, dass Gott auch dir diese Vergebung durch seinen Geist geben wird. Dass auch dein Geist befestigt und willig gemacht werden kann. Dass auch dein Herz gereinigt wird. Und wenn du dann aufgestanden bist, dann lebe auch aus dieser Vergebung. Diese Vergebung von Gott, die kann, die wird und die muss dann dein Leben prägen. Und auch das ist das Wirken Gottes. Aber es ist auch Teil unseres Lebens, wenn wir Nachfolger Gottes sind. Und das wollen wir uns im dritten Punkt anschauen. Nur Gott kann mit deiner Sünde umgehen. Und das ist wegen Gottes Opfer. Dann ist unsere Reaktion darauf, also lebe opferbereit. David beginnt jetzt hier davon zu sprechen, dass jetzt, weil ihm vergeben ist, weil er seine Sünde bekannt hat und er um Vergebung gebeten hat, dass das sein Leben verändert. Und er sagt, dass er Gott folgen will, indem er anderen von Gottes Rettung erzählt und indem er ihm Opfer bringt. Aber diese Opfer, die sind etwas anderes, als wir vielleicht auf den ersten Blick denken. Es ist doch interessant, wenn er in Vers 18 sagt, denn ein Schlachtopfern hast du kein Wohlgefallen. Sonst wollte ich sie dir geben. Brandopfer gefallen dir nicht. Dieser ganze Psalm und besonders dieser Vers, die stellen unser Denken auf den Kopf. Wir denken oft, dass wir uns etwas verdienen müssen. Dass David hier handeln muss, damit Gott handeln kann. Wir denken oft, dass es um eine Transaktion geht. Wir machen das, damit Gott handeln kann. Oder Gott handelt und dann muss ich ihn jetzt zurückzahlen. Und so denken wir auch, war es bei den Juden. David hat gesündigt, er erkennt das und bittet um Vergebung und jetzt muss er ja opfern. Aber ich hoffe, dass wir schon davor gesehen haben, dass das Handeln Gottes im Vordergrund steht. Dass Gott wirkt und dann erst eine Antwort von uns kommt. Dann erst eine Antwort von uns kommen kann. Ich möchte noch einmal kurz zu Vers 9 zurückkehren und zu diesem Hyssop, von dem David redet und sagt, dass er damit entsündigt werden soll. Hyssop, das ist so eine buschige Pflanze mit Blättern. Was genau, das wissen wir nicht, aber ist auch nicht so wichtig. Im Alten Testament, da kommt es nicht oft vor, aber es kommt vor, wenn es darum geht, dass man Aussätzige oder Häuser reinigt von Aussatz. Ja, die werden mit Blut gereinigt, indem diese Pflanze in Blut getaucht wird und dann auf die Aussätzigen gesprengt wird. Ergibt in Davids Situation Sinn, oder? Dass er sich daran erinnert. Er ist wie ein Aussätziger, der Reinigung braucht. Eine weitere Situation, in der dieses Hyssop vorkommt, ist, als das Volk Israel aus Ägypten auszieht und das Passamahl feiert. Mit dem Hyssop, mit dieser Pflanze, wird das Blut von einem Lamm an die Türpfosten der Häuser gestrichen, damit über dieses Haus kein Gericht ergeht. Das Blut, das bewahrt vor Strafe. Und im Neuen Testament, da zeigt uns der Heilige Geist im Hebräerbrief, dass Mose, nachdem er den Bund mit seinem Volk geschlossen hat, das ganze Volk mit dem Blut besprengt hat. Und das mit Hyssop. Und das sagt er dann in Hebräer 9, das ist, weil ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Warum also hat Gott kein Gefallen dran, wenn David jetzt einfach ein paar Tiere opfern würde? Es braucht doch Blutvergießen. Ja, es braucht ein Opfer. Ja, es braucht Blutvergießen. Aber es ist ein Opfer, das wir nicht bringen können. Es ist ein Opfer, das Gott gefällt. Das muss nämlich wirklich rein sein. Das muss perfekt sein. Ja, so ein kleines Lamm, das kann es vielleicht bringen. Das könnte wirklich fast perfekt sein. Aber ein Opfer, das muss auch die Sünde tragen können, für die es geopfert wird. Der Heidelberger Katechismus, der beantwortet in Frage und Antwort 14 diese Frage. Der sagt, da steht, kann irgendein Geschöpf für uns bezahlen? Steht da unter anderem, kein Geschöpf kann die Last des ewigen Zorns Gottes gegen die Sünde ertragen und andere davon erlösen. Das kann nur Gott. Und ja, diese Person, die das kann, das ist allein Jesus Christus, der das wahre Opferlamm war, der zugleich wahrer Mensch und wahrer Gott war. Nur er konnte diese Sünde tragen, diese Strafe. Das ist auch das Einzige, was David in seiner großen Sünde retten kann. Nicht seine eigene Kraft, nicht ein Opfer, das er bringt. Allein die Gnade Gottes, die durch Glauben an den Herrn Jesus Christus, der für unsere Sünde gestorben ist, geschenkt wird. Nur das kann auch David retten. Nur das kann dich retten. Glaubst du an ihn? ihr Jüngeren und ihr Kinder. Das gilt auch besonders euch. Ihr habt es sicher schon oft gehört. Und ihr seid in der Situation, dass ihr vielleicht denkt, na, ich als Kind, ich habe ja kaum gesündigt. Ich habe doch kaum was gemacht. Ich bin doch gut aufgewachsen. Vor Gott bin ich doch eigentlich gerecht. Nein, auch für dich reicht nur die Gnade Gottes und das Opfer von Christus. Wenn wir uns jetzt Davids Reaktion auf die Vergebung anschauen, dann ist das eine Reaktion auf das vollbrachte Werk von Jesus Christus. Natürlich kannte David Jesus nicht so, wie wir ihn durch sein Wort kennen können. Aber er wusste, dass die Rettung allein von Gott kommt, der mir diese Heilung bringen kann. Er hat vorausgeschaut auf den Retter, der kommen musste und gekommen ist. Und deshalb, wegen Gottes Opfer, lebe opferbereit. Das ist unsere Reaktion. Deshalb sagt David in Vers 20, die Opfer, die Gott gefallen, die sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und ein zerschlagenes Herz. Wir können nur vor Gott kommen und sagen, dass wir ihn brauchen. Dass unser Herz zerschlagen und zerbrochen ist, dass er uns heilen muss. Aller Stolz und aller Hochmut, alles Denken, dass wir etwas können, muss zurücktreten vor der Hoheit Gottes. Es ist genau entgegen von dem, was wir oft wollen und denken. Wie oft wollen wir mit unserer Sünde umgehen, indem wir für das Opfer von Jesus bezahlen? Jesus hat mich gerettet und jetzt muss ich das abarbeiten. Ja, wir sind wirklich schlecht darin, Gnade anzunehmen. Denkt einmal im Kleinen daran, wie oft hast du das Gefühl, etwas zurückzahlen zu müssen, wenn dich jemand einlädt? Ah, jetzt muss ich die auch mal einladen, denkst du vielleicht. Das nimmt aber eigentlich von dem Geschenk weg, wenn wir es nicht so annehmen, weil wir denken, man müsste es bezahlen. Ja, vor Gott ist unsere Sünde aber eben so groß und seine Herrlichkeit so groß, dass wir uns da gar nicht vorstellen können, das zurückzuzahlen. Das ist unmöglich. Und trotzdem sollen wir opferbereit leben. Trotzdem will Gott das von uns. Aber nicht, weil wir bezahlen können, sondern aus Dankbarkeit, weil er bezahlt hat. Auch unsere Werke, selbst das zerbrochene und zerschlagene Herz, ist das Wirken Gottes durch den Geist in uns. Und trotzdem lebe opferbereit. Und David zeigt das in zwei Dingen. Sagt daran, dass er Gott verkündigt, sein Wort und seine Taten, und darin, dass er dann doch opfert. In den Versen 16 bis 18 verkündigt David die Gerechtigkeit und die Wege und das Lob Gottes. Das, was er erlebt hat, das lässt ihn nicht kalt. Er muss es anderen erzählen. Er wird förmlich zum Singen gebracht, wenn er das Lob verkündigt, wie wir schon in Vers 10 ja auch gesehen haben, dass die Demütigen vor Gott zu Jubel und zu Lob und Frohlocken führt. Wahre Freude, die kann nur der haben, der weiß, dass Gott ihm vergeben hat. Augustinus hat mal gesagt, das Singen, das gehört den Liebenden. Na, nur die, die Gott geliebt hat und die Gott lieben, die können wirklich singen. Die haben wirklich solche Freude. Und diese Freude, die sprudelt über. Dass andere es sehen und dass andere umkehren. Und trotzdem erinnert sich David in Vers 17 nochmal an seine Sünde und ruft aus, errette mich von Blutschuld, o Gott. Das gehört auch dazu, dass wir immer wieder an unsere Sünde erinnert werden. Aber das sollte uns nur dazu führen, dass wir noch lauter von der Gnade Gottes jubeln und erzählen. Und wenn das passiert, wenn du an deine Sünde erinnert wirst, dann renn wie David sofort zum Gott deines Heils. Wenn wir verstanden haben, dass Christi Opfer triumphiert und dass Gott unser zerbrochenes und zerschlagenes Herz heilt, dann können wir doch wieder opfern. David hat dann wirklich Opfer gebracht und geschlachtet. Ich würde es euch jetzt nicht empfehlen. Aber wenn der Heilige Geist hier durch David das spricht, dann ist es interessant, dass es im Kontext vom Gottesdienst des Volkes Gottes ist. Ein Opfer, das war grundsätzlich schon immer keine Sache, die du einfach nur ganz alleine gemacht hast, sondern beim Tempel oder der Stiftshütte mit den Priestern. In gewisser Weise sind die Opfer eine gemeinschaftliche Sache. Manche Opfer waren sogar extra dafür da, damit man sie dann gemeinsam in einem Fest verzehrt. Und dann steht gegen Ende des Psalms in Vers 20 dieser Satz, tue wohl an Zion, nach deiner Gnade baue die Mauern Jerusalems. Ja, auch das ist im Kontext des Volkes Gottes. Gott baut seine Gemeinde. Gott tut der Stadt Gottes, Zion, Gutes. Und dann wird dort geopfert. Das heißt, für uns bedeutet das, dass auch wir unsere Opfer besonders im Kontext der Gemeinde bringen sollten. Paulus sagt einmal in einem bekannten Vers im Römerbrief, dass unser ganzes Leben ein Opfer sein soll, das Gott wohlgefällt. Aber wie sieht das konkret aus? Ganz konkret, bezogen auf unsere Suche nach Gemeinderäumlichkeiten, bedeutet das, dass wir genau da Gott vertrauen müssen, dass Gott es ist, der auch den möglichen Kauf dieses Gebäudes in der Hand hält. Er baut seine Gemeinde. Aber du könntest dich fragen, ist es mir möglich, einen Teil meines Geldes für die Gemeinde zu opfern und so einen Teil an der Ermöglichung des Projektes zu leisten? Denk mal drüber nach. Nicht, weil du dadurch Gott mehr gefällst oder so seinen Segen erlangst, sondern aus Dankbarkeit für seine Gnade. Lass uns noch einmal den ganzen Psalm in den Blick nehmen. Nur Gott kann mit unserer Sünde umgehen. Das ist eine Wahrheit, die uns bewusst sein sollte. Unsere Sünde, die ist zu groß. Und nur sein Charakter als liebender Vater ermöglicht es uns, zu ihm zu kommen. Sein Geist ermöglicht uns, dass wir Vergebung erhalten. Und das geht allein wegen dem Opfer von Jesus Christus am Kreuz. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber viele tun sich mit diesem Psalm schwer. Wie kann David sowas machen? Wie kann so jemand ein Christ sein? Wenn wir die Zerbrochenheit unserer Welt und die sexuelle Sünde oder sonst Sünde um uns herum, vielleicht sogar in der Gemeinde oder bei christlichen Freunden oder in der Familie sehen, dann könnten wir genau das tun. Könnten wir genau das denken. Wir tendieren dazu, sehr schnell zu urteilen und zu sagen, der kann kein Christ sein. Na, dann lass dir gesagt sein, Gottes Gnade triumphiert. Und es gibt auch Gnade für den größten Sünder. Dieser Psalm, der sollte nicht unseren Blick auf andere wenden und uns zu Richtern machen, die denken, es besser zu wissen als Gott. Nein, wir sollten auf uns und auf unsere Sünde sehen und darüber weinen, wie schlimm sie ist. Aber dabei muss es nicht bleiben. Es sollte es sogar nicht. Wenn wir durch diesen Psalm nur unsere Sünde mehr sehen, dann haben wir etwas verpasst. Dieser Psalm, der spricht von etwas viel Größerem. Wir dürfen zu dem gehen, dessen Barmherzigkeit noch größer ist als unsere Übertretung. Nur er kann mit deiner Sünde umgehen. Also komm zu ihm. Amen.